13. September 1892. 21 Salutschüsse, abgefeuert von der Gardefeldartillerie in Potsdam, verkünden der Stadt endlich ein Mädchen. Nach 6 Söhnen wurde dem deutschen Kaiserpaar Wilhelm II. Und Kaiserin Victoria an diesem Tage eine gesunde, aber, wie die besorgte Mutter später in ihr Tagebuch schrieb, sehr zierlich formierte Tochter geboren. Sie wog genau 6 Pfund und 50 Gramm.
Das also war ich. Am Geburtstag meiner Mutter, dem 22. Oktober, wurde ich getauft. Meine Eltern wählten für mich den Namen Victoria Luise, Victoria nach meiner Großmutter, der Kaiserin Friedrich, und meiner Urgroßmutter, der Königin von England. Luise nach der Königin Luise von Preußen. Ich bin in einem Familienkreis aufgewachsen, wie man ihn sich harmonischer kaum denken kann. Mein Vater und meine Mutter waren gleichermaßen bemüht, Eltern und Kinder, wann immer es ging, beieinander zu haben. Über meinen Vater wird berichtet, er habe gesagt, dass er das Familienleben über alles liebe und nie glücklicher sei, als wenn er sich wie ein braver Berliner Bürger im Kreise der Familie aufhalten könne. Ich weiß, so hat er gedacht. Und immer wieder hörten wir in der Familie seine Klage, dass er viel zu wenig Zeit für uns zur Verfügung habe. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen zählt das Bild meiner Mutter, wie sie ihre Niederschriften fertigte. Ich höre noch das gleichmäßige Kratzen der Gänsekielfeder, wenn ich mich in ihrem Wohnzimmer im neuen Palais aufhielt und sie gerade mit ihren Eintragungen beschäftigt war. Ich hatte mich dann ruhig zu verhalten, was mir nicht gerade leicht fiel, und musste mich mit Bilderausschneiden oder Ähnlichem beschäftigen. Ich entsinne mich auch noch, dass ich, als ich noch zu klein war, um am gemeinsamen Essen teilzunehmen, vor oder nach den Mahlzeiten zu erscheinen hatte, um guten Tag zu sagen. Ich wurde schön angezogen und die Haare, die durchaus nicht lockig waren, wurden von unserer englischen Nurse in mühevoller Arbeit zu Locken gedreht. Diese Locken waren mein Kummer. Bei meinem nicht ganz ruhigen Temperament hielten sie kaum bis zur Schwelle des Salons meiner Eltern. Wehe, wenn dann noch einer der Brüder kurz vorher daran zog und die ganze Pracht nur noch wie Korkzieher aussah. Unsere Spielplätze lagen in der Nähe, auch ein Turnplatz für die Brüder mit Turngeräten, Leitern und Stangen, Stricken zum Klettern, Gräben und Hecken zum Springen. Ich durfte in meinen ersten Jahren nie allein dorthin gehen. Ich wollte stets sofort die Leiter hochsteigen oder an den Stangen und Stricken klettern. Denn Angst kannte ich nicht. Ich wuchs ja mit 6 Brüdern auf. Ihr größter Kummer ist, notierte meine Mutter, dass sie kein Junge ist. Neulich, als man ihr Vorwürfe über Wildheit oder dergleichen machte, sagte sie ganz empört, warum hat der dumme Storch mich nicht als Junge anstatt als Mädchen gebracht? Er hätte doch Oskar oder Fritz als Mädchen bringen können.
Da man heute in der Schule die Namen der 6 Söhne der deutschen Kaiserfamilie nicht mehr auswendig lernen muss, wie es noch unsere Großeltern taten, seien sie hier genannt. Kronprinz Friedrich Wilhelm und die Prinzen Eitel Friedrich, Adalbert, August Wilhelm, Oskar und Joachim. Mit ihnen verlebte Prinzessin Victoria Luise eine umsorgte, glückliche Kindheit. Wenn es auch so aussah, als lebten die Kinder des Kaisers nur in Pracht und Überfluss, so hielt doch Wilhelm II. Darauf, dass sie alle eine gründliche und strenge Ausbildung bekamen. Die Söhne des Kaisers haben später im Krieg bewiesen, dass sie ihren Mann stehen konnten. Auch für das Nesthäkchen Victoria Luise kam bald der Ernst des Lebens in Gestalt der ersten Lehrerin. Da hieß es, das überschäumende Temperament zu zügeln und für eine Weile stillzusitzen. Aber dann...
waren die Schulaufgaben zu Ende gebracht, so durfte ich mein Pony besteigen und mit meinem Bruder und einem Stallmeister durch den Wildpark reiten. Damals gab es für Damenreiter noch keinen Herrensitz. Und damit ich nicht schief wurde, hatte ich zwei verschiedene Sättel für rechts und links. Ich war so zu Hause, auf meinem Pony und später auf den kleinen Pferden, dass es mir ganz einerlei war, auf welcher Seite ich saß. Ich erwarb dadurch große Sicherheit. Zu schön war das Ausreiten mit unserer Mutter. Sie war eine ausgezeichnete Reiterin. Von ihr habe ich wohl die Passion geerbt. Jedes Jahr wurde im Sommer eine Reise gemacht. An die allererste Reise erinnere ich mich nur, dass es nach Sassnitz ging und eine recht steile Treppe zum Meer hinunterführte. Wir wohnten dort mit unserer Mutter. Später erhielt meine Mutter eine Segeljacht, die Iduna. Die Fahrten auf der Iduna wurden immer mehr zu den Höhepunkten des Jahres. Wenn der letzte Schultag kam, wurden die Bücher weggepackt und Joachim und ich reisten den Eltern nach Travemünde nach, wo die letzte Segelregatta der Kieler Woche endete. Die kaiserliche Yacht Hohenzollern lag schon fix und fertig am Quai und wir durften die erste Nacht auf ihr schlafen, ehe mein Vater nach Norwegen abfuhr. Neben der Hohenzollern lag die Iduna. Wir alle waren in freudigster Ferienstimmung. Nach der Verabschiedung von unserem Vater sahen wir die schöne Hohenzollern in See stechen und enterten auf die Iduna hinauf. Es war eine unbeschreibliche Freude, wenn ich meine kleine, reizende Kammer wieder sah, mit seinen Bullaugen als Fenster. Das Wasser spülte leise und glucksend gegen die Bordwand. Man hörte das gleichmäßige Heben des Ankers und die Kommandos zum Segelsetzen. Langsam zog die Iduna wie ein Schwan hinaus und die Reise begann. Schon das Fernsein von allen Erziehungspersonen und den alten Damen des Hofes war ein Genuss. Nur zusammen mit unserer Mutter und der jüngsten Hofdame, Gräfin Rantzau, die ebenso begeistert vom Segel war wie wir, ein stiller Mensch, aber mit viel Humor und auch glücklich, mal fort von strengem Hofleben zu sein. Die Fahrt ging manchmal bis nach Dänemark hinauf und sonst an der schleswig-holsteinischen Küste entlang. Wir liefen die schönen kleinen Buchten an. Dort wurde zur Nacht der Anker geworfen. Von den Häfen kamen kleine Boote und umfuhren unsere Yacht. Meist spielten unsere Matrosen abends Schifferklavier. Wir saßen dann beim Mondschein und hörten zu. Es war traumhaft schön, man vergisst es nie.
Auf Wilhelmshöhe bei Kassel, im neuen Palais in Potsdam, im ostpreußischen Rominten und im westpreußischen Kardinen verlebte die junge Prinzessin ihre Jugend. Auf zahlreichen Reisen lernte sie in den nächsten Jahren all die gekrönten Häupter kennen, welche die Geschichte des anbrechenden Jahrhunderts mitbestimmt haben.
Noch ein anderes Ereignis unterstrich, dass ich nun kein junges Mädchen mehr war. Wenige Tage nach der Konfirmation am Geburtstag meiner Mutter ernannte mich mein Vater zum Chef des 2. Leibhusarenregiments. Die Mitteilung traf mich völlig unvorbereitet. Ich war ganz rappelig vor Freude. Im August 1910 sollte ich mein Regiment meinem Vater in Danzig vorführen. Das war gar nicht so einfach. Ich habe vorher gründlich mit meinen Pferden Rosi und Portus geübt. Vor allem den Rechtsgalopp im Damensattel. Reiten musste man schon können. An meinen Vater schrieb ich, wenn ich abends im Bett liege, klopft mein Herz vor freudiger Erregung im Gedanken, dass ich in 4 Wochen mein Regiment vor dir vorbeiführen darf. Und nie genug kann ich dir danken, die Hand küssen für diese große Liebe. Immer bedauerte ich, kein Junge zu sein, um in deine schöne Armee eintreten zu können. Und nun bin ich dafür so getröstet worden.
Zwar wurde Victoria Luise im Familienkreis noch immer die Kleine genannt, aber bald schon sollte sie so etwas wie große Politik machen. Nicht anders als heute ergingen sich die Klatschspalten der Weltpresse auch 1911 in den kuriosesten Vermutungen, was eine baldige Heirat der nun 19-jährigen Hohenzollern-Prinzessin betraf. Auch der Prinz von Wales, der spätere Herzog von Windsor, war im Gespräch. Die englische Presse schrieb: Die Tochter des Kaisers hat London im Sturm genommen. Und überall entsteht durch ihr gewinnendes Lächeln und ihr außergewöhnliches Interesse für alle Dinge und für jede Person, mit der sie in Berührung kommt, große Sympathie. Mehr als einmal gab es Gerüchte über die Zukunft der Prinzessin. Ohne Zweifel würde ihre Vermählung eines der bedeutendsten Ereignisse sein, das man sich vorstellen kann, mit gewaltigen Folgen für ganz Europa. Wäre die Weltgeschichte vielleicht anders verlaufen, wenn in dem Schicksalsjahr 1914 wieder eine deutsche Prinzessin auf dem englischen Thron gesessen hätte? Wir wissen es nicht. Und niemand dachte damals an die bevorstehende Katastrophe der europäischen Staatenwelt. Kurioserweise stand aber noch immer ein Krieg der Vergangenheit zwischen Preußen und dem Königreich Hannover. Seit dem Jahre 1866 herrschte zwischen dem Königreich Hannover und Preußen immer noch offiziell der Kriegszustand. Daran hatte auch die 1871 erfolgte Gründung des Deutschen Kaiserreiches nichts geändert. Die entthronte hannoversche Königsfamilie lebte seitdem im österreichischen Exil in Gmunden am Traunsee. Der Thronprätendent führte den Titel eines Herzogs von Cumberland. Dieser englische Titel erinnerte noch daran, dass bis zum Jahre 1840 die Königreiche von Großbritannien und Hannover von einem Monarchen in Personalunion regiert wurden. Der Kaisertochter Victoria Luise blieb es vorbehalten, die Versöhnung zwischen beiden Herrscherhäusern herbeizuführen. Der erste Anlass dazu war allerdings traurig. Auf einer Autotour nach Dänemark verunglückte der älteste Sohn des hannoverschen Kronprätendenten in der Mark Brandenburg tödlich. Der Kaiser entsandte sofort 2 Söhne sowie eine Ehrenwache in das brandenburgische Gutshaus, in dem der Prinz aufgebahrt lag. Herzogin Victoria Luise erinnerte sich der historischen Stunden.
Prinz Georg Wilhelm wurde nach Gmunden überführt und dort beigesetzt. Mein Vater übermittelte dem Herzogpaar telegrafisch herzliche Worte des Beileids. Wir fuhren von Homburg zurück nach Potsdam. Dort erreicht uns ein Anruf des Prinzen Max von Baden, der bei meinem Vater anfragte, ob es genehm wäre, wenn der jüngste Sohn des Herzogs von Cumberland, der Prinz Ernst August, dem Kaiser im Auftrag seiner Eltern deren Dank für die erwiesenen Anteilnahme persönlich übermitteln würde. Der Kaiser gab seine Einwilligung. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren ein Welfe beim preußischen Hof. In unserem Familienkreis herrschte so etwas wie leichte Aufregung, als wir auf den Prinzen warteten. Dass uns ein Mitglied der hannoverschen Familie besuchen würde, war irgendwie eine seltsame Vorstellung. Dann kamen die beiden Schwäger. Max machte seine Sache sehr gut und half geschickt, über die erste beklemmende Situation des Sich-Kennenlernens hinweg. Ernst August war sehr still, wohl auch verlegen, die ganze Unterhaltung etwas steif und feierlich. Meine Eltern wollten die Atmosphäre auflockern und regten an, dem Prinzen irgendetwas zu zeigen, wofür er Interesse hätte. Er war Kavallerist, Oberleutnant im bayerischen 1. Schweren Reiterregiment. Und was lag näher, als ihm unsere Pferde zu zeigen? Ich nahm die Frage meiner Eltern auf und führte meine schönen Vollblüter vor. Ernst August taute zusehends auf. Das Eis schmolz, die Unterhaltung wurde legerer und die Stehstunde gemütlich. Prinz Ernst August machte einen tadellosen Eindruck. Er sah blendend aus, eine ausgezeichnete Erscheinung. Das war unser übereinstimmendes Urteil. Meine Mutter bemerkte, der Prinz habe ein sympathisches Wesen. Ihr waren auch seine schönen Augen aufgefallen, die ihm die Ähnlichkeit mit seiner Mutter gaben. Bei mir selbst war es Liebe auf den ersten Blick. Ich war Feuer und Flamme, schlagartig. Meine Mutter muss das wohl gemerkt haben, denn wie ich später nachlesen konnte, vertraute sie ihrem Tagebuch den Satz an, macht vom ersten Moment an Eindruck auf mein Kind. Gott weiß, ob es etwas werden kann. Ich hatte jedenfalls keine Ahnung, dass meine Empfindungen von meiner Mutter sofort erkannt worden waren. Ganz am Rande fragte mich meine Mutter, ob ich Prinz Ernst August nett finde, was ich von ihm hielte. Da habe ich aus meinen Gedanken keinen Hehl gemacht, froh, mit ihr nun darüber sprechen zu können. Niemand konnte wissen, wie sich der Herzog von Cumberland dazu stellen würde. Er hatte als Chef seines Hauses in jedem Fall die Entscheidung in der Hand. Mein Vater besprach sich mit dem Prinzen Max von Baden, der es übernahm, beim Herzog von Cumberland, seinem Schwiegervater, mit aller gebotenen Vorsicht und Diskretion zu sondieren. Einen Korb wollte sich mein Vater begreiflicherweise nicht holen. Den entscheidenden Vorstoß beim alten Herzog hat Ernst August dann selbst gemacht. Gegen alle Widerstände gelang es ihm, seine Wünsche bei seinem Vater durchzusetzen. Leicht ist das nicht gewesen. Am 20. Januar 1913 erhielten wir per Telegramm die Glücksbotschaft, dass die Schwierigkeiten überwunden seien. Die Ungewissheit war vorüber. Meine Mutter notiert, mein Kind, ihr Vater und ich waren strahlend glücklich.
Bald schon sollte die Verlobung stattfinden.
Meine Eltern und ich trafen fieberhafte Vorbereitungen. Mir konnte nichts schnell genug gehen. Ich hatte mir gewünscht, die Verlobung möchte in Partenkirchen stattfinden bei meiner Schwägerin, der Kronprinzessin, und in aller Stille. Mein Vater entschied für Karlsruhe. So fuhren wir nach Karlsruhe, wo wir am 10. Februar eintrafen. Wir, das heißt meine Eltern, mein Bruder Oskar und ich. Adalbert konnte uns nicht begleiten, er war krank geworden. Wir hatten uns bemüht, den Zweck der Reise geheim zu halten. Ernst August war inkognito gekommen, auch meine Großtante Luise hatte streng auf Diskretion geachtet. Ihre Hofdamen hatten erst abends um 23 Uhr von unserem für den nächsten Tag bevorstehenden Eintreffen erfahren. Gleichwohl war etwas durchgesickert. Bei unserer Ankunft in Karlsruhe hatten sich große Menschenmassen eingefunden, die uns zujubelten. Zahlreiche Morgenzeitungen brachten bereits in den Schlagzeilen die Nachricht von der bevorstehenden Verlobung. Schon bald nach unserer Ankunft bat mein Vater Prinz Ernst August zu einem Gespräch. Es dauerte wohl eine Dreiviertelstunde. Im Garten des Schlosses auf- und abgehend besprach mein Vater mit seinem zukünftigen Schwiegersohn nun auch persönlich die Abmachung wegen der Thronfolge. Danach erschienen beide bei meiner Mutter und mir. Ich war sehr erregt und im Gegensatz zu dem leuchtenden Hellrot meines Seidenkleides war jegliche Farbe aus meinem Gesicht gewichen. Die Eltern sagten Ernst August und mir nur wenige Sätze, dann verließen sie uns. Wir sahen uns zum ersten Mal ohne die Gegenwart anderer, allein. Ein nicht zu beschreibender Moment. Nach einer Stunde kam meine Mutter zu uns, die in einem Nebenzimmer in Angst und Aufregung, wie sie später einmal gestand, gewartet hatte. Mit verhaltener Stimme fragte sie, ob wir uns einig seien. Doch es hätte gar nicht unseres Ja bedurft. Sie las die Antwort ohnehin von unseren Gesichtern ab. Wenige Minuten darauf traf auch mein Vater ein. Ich lief auf ihn zu und teilte ihm meine Verlobung mit. Das Erste, was dann passierte, war ein Riesenspektakel, ein gewaltiger Krach. Ernst August hatte eine große Vase umgerissen, in der sich schwere, langstielige Blumen befunden hatten. Sie hatten auf einem der vielen kleinen, geschnitzten und gedrechselten Tische gestanden, mit denen man im Stil der letzten Jahrzehnte vor der Jahrhundertwende die Salons ausstattete. Das werde ich nie vergessen. Meiner Mutter jagte das Getöse einen gewaltigen Schreck ein. Jedoch, was sie sah, konnte ihr wie mir nur ein belustigtes Lächeln entlocken. Der frisch gebackene Bräutigam stand mit dem Ausdruck sichtbarer Verlegenheit neben dem Scherbenhaufen in den Händen vor sich das Blumenarrangement aus der gestürzten Vase halten, nicht wissend, was er damit anfangen sollte.
Die Brautleute waren überglücklich. Und zwischen den Brauteltern stellte sich vom ersten Kennenlernen ein herzliches Verhältnis ein. Aber es waren noch viele politische Widerstände zu überwinden, ehe Prinz Ernst August den Braunschweiger Thron besteigen konnte. Aber dann, Ende Mai des Jahres 1913, kamen die festlichsten Tage im Leben der Kaisertochter heran.
Die eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten begannen am Tage vor der Hochzeit abends mit einer Galaoper. Die königliche Hofoper unter den Linden spielte Richard Wagners Lohengrin. Die Oper war mit rosa Nelken, meinen Lieblingsblumen, ausgeschmückt. Als mein Bräutigam und ich mit unseren Eltern die Loge betraten, erhoben sich die Anwesenden und wir beide verneigten uns vor dem Publikum nach rechts, nach links und zur Mitte. Wie eine uns entgegenschlagende Woge erschien uns die Erwiderung der Verbeugung in den Reihen der Theatergäste. Der 24. Mai war mein Hochzeitstag. Am frühen Nachmittag half mir meine Mutter beim Anlegen von Brautkranz und Schleier. Dann begaben wir uns in das chinesische Kabinett. Ein großes Aufgebot unserer Haustruppen hatte im Schloss als Spalier und Posten Aufstellung genommen. Um 16 Uhr trugen Beamte des königlichen Haushalts die preußische Prinzessinnenkrone herbei. Sie wurde von der Garde du Corps mit gezogenem Pallasch begleitet. Die Oberhofmeisterin Gräfin Brockdorff nahm die Krone in Empfang und überreichte sie meiner Mutter, die sie mir aufsetzte. Wir begaben uns in die Kurfürstenzimmer, wo uns mein Vater empfing. Hier vollzog Graf Eulenburg, der Minister des königlichen Hauses, die Eheschließung. Als wir unsere Unterschriften leisteten, erschien surrend über dem Schloss das Luftschiff Hansa. Wir eilten an die Fenster und erblickten das mit bunten Wimpeln geschmückte Luftschiff, von dem zur Gratulation ein Blumenstrauß heruntergeworfen wurde. Gegen 17 Uhr betraten wir die Schlosskapelle, Orgelmusik klang uns entgegen. In der Kapelle hatten sich die zur Trauung geladenen Gäste eingefunden. Fürstlichkeiten, die Mitglieder diplomatischen Chors mit ihren Damen, der Reichskanzler, die Minister und Staatssekretäre, die Generalfeldmarschälle, die Herren des Bundesrates und hohe staatliche Würdenträger. Durch die Kuppelfenster fiel das Sonnenlicht herein. Wir schritten zum Altar. Meine Mutter und meine Schwägerin Cécile hatten ihn geschmückt mit Rosen, Nelken und Myrten. Pastor Dreander hielt die Traurede, ernste, würdige Worte. Dann folgte die Trauungszeremonie. Ernst August sprach ein lautes und vernehmliches Ja. Das meine soll auch so geklungen haben. Als wir uns vor dem Altar die Hände reichten, machte Ernst August eine recht energische Handbewegung. Er wollte den Daumen oben haben. Eine alte Volksregel sagt, dass der Mann, der bei der Trauung nicht den Daumen oben hat, in der Ehe nichts zu sagen haben wird. Während Pastor Dreander leicht aufschreckte, lächelten Ernst August und ich uns zu. Ich hatte mir gedacht, dass das kommen würde. Der Königin von England ging die Trauung so nah, dass sie schluchzend in Tränen ausbrach. Später hat man gesagt, sie habe das im kommenden Jahr über uns alle hereinbrechende Unglück des Krieges vorausgesehen. Davon kann selbstverständlich keine Rede sein. Die Königin hing sehr an der welfischen Familie. Und da war es schon begreiflich, dass ihr diese Eheschließung nahe ging. Als wir das Jawort aussprachen und die Ringe wechselten, schoss im Lustgarten die Leibbatterie des 1. Gardefeldartillerieregiments Salut. Dreimal 12 Schuss.